Genau, Viertel ab 9 Uhr. Wir kommen zum Kirchenmagazin vom heutigen Sonntag mit der Marie-Louise Gruber.
Guten Tag miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Kirchenmagazin. Wir feiern heute den vierten Sonntag in der Osterzeit und gleichzeitig der Gutherzsonntag und Weltgebetstag für geistliche Berufe. Über das Werk und die Prüfung von der Gründerin von der Ursulino-Gemeinschaft, der Anne de Saint-Ange, erzählte die Schwester Ignatia Maria Fritsche im Interview. Die Schwester Ignatia ist seit 1958 im Kloster St. Ursula und ist da als Medioreferentin tätig. Früher hat sie am Lehrerinnen-Seminar unterrichtet. Die Schwester Ignatia kommt aus dem Münstertal im Schwarzwald und ist Öbürgerin von Millibach im Gumbs. Die beiden Oberwalliser Seminaristen, der Peter Klingele von Aters und der Andreas Schalbeter von Grengiolsch, sagen ich stehe jetzt gerade in der Predigt etwas über den heutigen Weltgebetstag. Die berühmte römisch-Barockkirche San Carlo alla Quattro Fontane, die gegenüber dem Quirinalspalast steht, kann restauriert werden. Die Kirche ist vom Tessiner Baumeister Francesco Borromini erbaut worden und die italienischen Behörden haben zu Snickern und sich leisten, die Kirche vor dem Verfall zu retten. Darum haben Schweizer Persönlichkeiten, unter anderem der Bundesrat Gotti, eine Schweizer Spendensammlung unterstützt und mit einem stolzen Ergebnis von rund 425'000 Schweizer Franken kann die Renovation gestartet werden. Silja Walter ist gestern am 23. April 75-jährig gekommen. Sie ist eine renommierte Schriftstellerin und Dichterin. Ihr literarisches Werk ist weltweit bekannt und umfasst Lyrik, Prosa, Theaterstücke und geistliche Texte und Meditationen. Silja Walter lebt als Schwester Hedwig seit 45 Jahren im Benediktinerkloster in Fahr, am Rand von der Stadt Zürich. Bis jetzt sind rund 8'100 Menschen in Ruanda und Burundi nach Zaire geflüchtet, hat das Flüchtlingshochkommissariat von der UNO mitgeteilt. Von diesen Flüchtlingen sind 5'000 Leute aus Burundi und weitere 1'100 Menschen, die sich bereits in Ruanda aufgehalten haben, und weitere 2'000 Staatsangehörige aus Ruanda. Das Rabbinat von Jerusalem hat mit Sandstrahl und Geräte Klagemüra putzen. Sie haben den Versuch aufgeben, weil das Leute Archäologen schädlich seien. Die Klagemüra in Jerusalem ist für die Juden aus der ganzen Welt ein wichtiges Heiligtum. Sie tun das Zettel mit ihrer Spitze in 13 Stecken und für ihre alle Gebete. Die französische Bischof haben zum Auftakt von ihrer Frühjahresversammlung ein paar Nachtstunden mit den Ausgeschlossenen von der Stadt Paris verbrungen. Fast alle anwesenden Bischöfe haben sich in Metrostationen und an obdachlosen Treffpunkten mit Arbeitslosen, Jugendlichen, psychisch Kranken und AIDS-Kranken getroffen. Mit der Bischofskonferenz soll ein Beitrag geleistet werden, für die Katholiken von Frankreich zum Kampf gegen die Armut zu mobilisieren. Wer kennt sie nicht? Der Don Camillo und der Peppone. Der Schriftsteller Giovanni Guareschi hat mit verschiedenen Romanen, die überfilmt sind, der Gegensatz zwischen Kirche und Kommunismus in der roditalienischen Region Emilia-Romagna auf lustige Art dargestellt. Der 74 italienische Priester Ottorino da Vigni hat dem Schriftsteller die Anekdote verschiedene Auseinandersetzungen mit dem kommunistischen Bürgermeister erzählt. Der richtige Bürgermeister hege Enzo Carini Cheso. Der Heilige Stuhl hat in offizieller Form der Erlaubnis gegeben, dass Mädchen jetzt suchen und Mess dienen. Die Nachricht haben die Schweizer Bischof mehrheitlich positiv aufgenommen. Mit der Änderung des Paragraphs vom Kirchenrecht geht es um eine pastorale Frage, die keine doktrinäre Bedeutung hat und die auch nicht der Weg die Öffnung für die Zulassung von Frauen zum Priesteramt. In London sind sämtliche Videos, die die Jugendschutzbestimmungen verletzen und darum auch nicht in ein Kino gezeigt werden und verboten kommen. Hintergrund von dem Verbot ist die Ermordung vom 2-jährigen James Bulger durch 2 10-jährige und einen 11-jährigen Bub im Februar 1993 gewesen. Der Papst will zum Heiligen Jahr 2000 mit Juden, Muslimen und Christen auf dem Berg Sinai, da wo Gott und Moses die Gebotstafel hat übergeben, als gemeinsames Friedensgebet machen. Weitere ökumenische Gebetstreffen sollen in Jerusalem und Bethlehem stattfinden. Die Diözesanwallfahrt nach Lourdes vom 3. bis 9. Mai steht vor der Bord und die Wallfahrtsleitung teilt mit, dass sie die Unterlagen in die zuständige Pfarrie geschickt haben. Weitere Auskunft gibt es Pfarrer am Zalkisch. Am nächsten Freitag zum 29. April findet in der Pfarrkirche Valaldo eine Sühnenacht statt. Das Programm der religiösen Feier ist an Anbetung, an Kreuzweg und an Eucharistiefeier. Es ist auch Beichtgelegenheit. Alle sind freundlich eingeladen. Das Zündholz von der nächsten Woche entbrennt für uns der Pfarrer Paul Martone von Saasgrund. Der Alois Grichting unterhaltet sich jetzt mit der Schwester Ignatia Maria Fritsche über Anne de Saint-Ange, die Gründerin von der Ursuliner Gemeinschaft.
Schwester Ignatia Maria, wir sind heute zusammengekommen, um zum Tag der geistlichen Berufe etwas zu sprechen über die Gründerin Der Brieger Ursulinen, An de Saint-Onge, welcher von 1567 bis 1621 gelebt hat. Wie sehen Sie die Bedeutung von An de Saint-Onge, also der Gründerin Ihrer Gemeinschaft heute?
Sie hat die allererste Frauengemeinschaft mit rein ignatianischer Spiritualität gegründet. Um sich der Erziehung der Frauen und Mädchen des Volkes besser widmen zu können, erstrebte sie eine religiöse Gemeinschaft ohne Klausur. Damals eine unerhörte Neuerung. Auf sie geht die ganzheitliche Erziehung der weiblichen Jugend zurück. Ihre Methode bezog Kopf, Herz und Hand ein, ebenfalls etwas total Neues. Sie ist damit die Begründerin des Laienapostolates.
Sie haben uns gerade erzählt, wie An de Saint-Onge heute gesehen wird, was sie bedeutet. Wie ist es denn zu ihrer Berufung gekommen?
In ihrer Zeit war die Situation in Frankreich religiös und politisch verworren. Die Jesuiten versuchten, die Lage des Volkes durch eine gute Erziehung zu verbessern. An de Saint-Onge stammte aus einer adligen Familie. Ihre Eltern und die Jesuiten aus dem benachbarten Kolleg förderten das überdurchschnittlich begabte Kind in allen Bildungsmöglichkeiten jener Zeit und formten es zu einem überzeugten religiösen Leben, orientiert am Neuen Testament. Auffallend an ihr war ein freundliches, bescheidenes, beherrschtes und stets hilfsbereites Verhalten. Der Gnade Gottes bereitwillig folgend, klärte sich in ihr auch die für ihren Stand unerhörte Haltung: Mann und Frau, arm und reich, sind zur gleichen Seligkeit berufen. Im Gebet erhielt sie die Klarheit und Kraft, sich der Erziehung der weiblichen Jugend zu widmen, nach dem Beispiel der Jesuiten. Aber sie war sich bewusst, dass sie ihre Sendung nicht in ihrer Heimatstadt Dijon beginnen sollte, sondern im damals spanischen Dole. Ihr Vater war als Jurist und Politiker aber überzeugt, dass dieses Unternehmen im verfeindeten spanischen Burgund scheitern müsse. Außerdem wollte er ihr ja in Dijon alle Hilfe bieten.
Warum hat sich denn eigentlich ihr Vater so gegen sie gestellt, sodass sie eigentlich ihm doch schlussendlich nicht gehorchen konnte?
Ja, sie ist heimlich nach Dole geflohen, weil sie dem Grundsatz gefolgt ist, der klar erkannte Wille Gottes steht über dem Willen ihrer Eltern. Ihn muss ich erfüllen, koste es, was es wolle. Ohne diese bedingungslose Treue ist ihr Lebenswerk nicht verständlich. Sie ist ein klares Kennzeichen ihrer Heiligkeit. Ihr Leitsatz war: alles übersteigen, hinter sich lassen, um Gott allein treu zu sein. In Dole hatte sie 9 Jahre lang Anfeindungen, Schwierigkeiten, Schmähungen, äußerste Entbehrungen durchzustehen. Diese gingen zum Teil auf Interventionen ihres Vaters zurück, den aber schlussendlich ihre unbedingte Treue zur göttlichen Berufung überzeugte. Am 6. Juni 1606 konnte sie dann die Gesellschaft der Ursulinen von der allerseligsten Jungfrau Maria in Dole offiziell errichten.
Sie hat also damals ein großes Werk begonnen. Kann man sagen, dass dieses Werk erfolgreich gewesen sei?
Oh ja, unbedingt. Die Gesellschaft wuchs und gedieh rasch. Der Ruf der Heiligkeit und der Tüchtigkeit der Erzieherinnen verbreitete sich schnell. In der ganzen Franche-Comté und darüber hinaus in der Schweiz bat man um Errichtung ihrer Niederlassungen, weil man das segensreiche Wirken dieser Erzieherinnen im Volke schätzte. Außerdem arbeiteten die Schwestern auch in Spitälern, pflegten ambulant Alte, Kranke, Hilfsbedürftige, ja, sie betreuten auch Gefangene. Heute wirken wir in Europa, Nordamerika, Zentral- und Südafrika, in Westindien.
Irgendwann in diesem Jahr hat es eine Tagung in Brieg gegeben von der sogenannten Ursulinenföderation. Schwester Ignatia Maria, was ist das?
Im Zweiten Vatikanum wollte man, dass die einzelnen Häuser einer gleichen spirituellen Richtung sich zusammenschlüssen. Und da entstanden diese Föderationen, die dann immer wieder in einzelnen Mutterhäusern in regelmäßigem Abstand stattfinden.
Im Wallis hat es auch noch Ursulinen, nämlich in Sitten. Haben die auch eine gewisse Beziehung zu Ihnen?
Ja, die Sittener Ursulinen sind von den Brieger Ursulinen gegründet.
Dann, Schwester, sehen wir schon ein bisschen klarer, was diese Gemeinschaft der Ursulinen betrifft. Wir sind jetzt gerade ein bisschen weitergekommen in unserem Gespräch und ich darf auf Ihren Vorschlag etwas Musik spielen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar wäre das Musik italienischer Meister. Musik für Flöte und Gitarre. Hören wir mal da herein.
Ja, gern.
Schwester Ignatia Maria, Sie haben uns gerade schon einiges aus dem Leben und einiges aus dem Wirken von Anne de Saint-Onge erzählt. Darf ich fragen, wer eigentlich die Geschichte von Anne de Saint-Onge erforscht oder ist die schon weitgehend erforscht?
Die ist ziemlich fertig erforscht. Da gibt es natürlich eine Reihe von Büchern über sie. Im deutschsprachigen Raum war es zum Beispiel Murat, da war es Ahrens, aber es sind auch natürlich französischsprachige, englischsprachige Bücher über sie erschienen. Und dann ist von Rom aus der Seligsprechungsprozess von ihr eingeleitet worden. Das ist eigentlich sehr lange gegangen und spät, da sind verschiedene kriegerische Ereignisse in Europa schuld, dass es so spät war, vom 30-jährigen Krieg, Französische Revolution, die Kriege im 19. Jahrhundert, der Erste und Zweite Weltkrieg. Endgültig ist sie dann von Rom, vom Sekretariat für die Heiligsprechung, erforscht worden. Da haben dann die Padres Molinari und Gumbel entscheidend daran gearbeitet. Unsere Schwester Antonia Schniederselig hat sehr viel mitgearbeitet. Die Padres haben mir gesagt, dass sie ihnen entscheidende Hilfe geboten habe, auch im wissenschaftlichen Apparat dieses fertiggestellten Werkes, der sogenannten Positio der Causa da an. Das ist also die Voraussetzung für eine spätere Seligsprechung. Das sind alle Dokumente über angesammelt, sehr kritisch erforscht auf ihre Glaubwürdigkeit hin und sind abgeschlossen worden. Es ist ein Opus von 804 DIN A4 Seiten. Johannes Paul II. Hat es in einem Dekret beglaubigt.
Dann dürfen wir wohl hoffen, dass Anne de Saintonge bald oder eines Tages selig gesprochen wird. Ich möchte diese Frage aber vorübergehend ruhen lassen und auf etwas anderes zurückgreifen, das Sie mir vorhin gesagt haben. Anne strebte offenbar eine ganzheitliche Erziehung an. Wie ist das näher zu verstehen?
Nun, die ist ihr nicht in den Schoß gefallen. Die 9 Jahre, die sie in Dole vielleicht menschlich gesprochen umsonst verbrachte, waren für ihre Aufgabe nicht umsonst. Sie beobachtete die soziale Lage, zog daraus Schlüsse und entwickelte mit dem Rat der Jesuiten ihre ganzheitliche Erziehungsweise, die Altersstufen, Begabung, Natur und Übernatur einbezog.
Das ist ja eigentlich eine ganz aktuelle Auffassung von Erziehung in diesem Sinne. Aber man kann sich natürlich fragen, was fand an damals an Gegebenheiten vor, um diese Aufgabe zu lösen?
Ja, damals hatte man den Kindern in den Dorfschulen in 3 bis 4 Jahren das Allernötigste an Wissen geradezu eingeprügelt, ohne Lehrmaterial. Das bestärkte nun an, in ihrer Haltung mit den Kindern gütig, jedoch bestimmt umzugehen. Sie erzog lieber durch Überzeugung als durch Befehl und Strafe. Kopf, Herz und Hand wurden harmonisch geformt. Sie wollte die Schülerinnen davon überzeugen, dass man das Leben aus dem Glauben am besten meistern könne.
Könnte man dies vielleicht noch etwas genauer umschreiben, Schwester Ignatia?
Ja, Anne wollte nicht mehr einklassige Schulen, sondern Klassen gestaffelt nach Alter und Begabung. Religiöse und lebensertüchtigende Erziehung sollten sich durchdringen. Die Jüngsten wurden eingeübt in Anstand im Umgang miteinander, zu Hause und in der Öffentlichkeit. Diese Alltagstugenden eines Christen, nämlich Bescheidenheit, höfliche Sprache, kein Neid oder Eifersucht, vertiefte sie mit zunehmendem Alter. Darum begleiteten die Schwestern die Schülerinnen auch in den Gottesdienst und zu anderen kirchlichen Feierlichkeiten. Deswegen hatte Mutter Anne sich ja so sehr gegen die Klausur gewehrt. Im 2. Schuljahr vertiefte sie die Fähigkeit im Lesen. Dazu kam das Schreibenlernen. Im 3. Schuljahr führte sie sie in die Grundarten des Rechnens ein. Erst jetzt begann man mit Handarbeiten. Die Grundkenntnisse hierin erwarb jedes. Später differenzierte man nach Begabung und Wünschen der Eltern. Nur nach Wiederholung und Beherrschung des erarbeiteten Stoffes stiegen die Kinder in höhere Klassen auf. In diesen Klassen dienten als Arbeitsgrundlagen geeignete Dokumente, die die Mädchen von zu Hause mitbrachten, wie Haushaltsrechnungen, Vertragsabschlüsse, Hochzeits- und Geburtsanzeigen. Also ein höchst lebendiger und vielfältiger Unterricht, der den späteren Familienmüttern recht dienlich sein sollte.
Aus heutiger Sicht ist dieser Unterricht wirklich nicht außergewöhnlich, aber vielleicht damals hatte er schon eine gewisse neuartige Methode mit sich gebracht. Worin besteht denn dieses Neuartige vielleicht?
Ja, ihre eigentliche Methode ist die, sie lässt nicht mehr mechanisch lernen wie bisher, sondern sie gewöhnt die Mädchen ans Denken, indem sie sie in Rede und Gegenrede über alle Themen ihres Erlebnisbereiches sprechen lässt. So entwickeln sie die Fähigkeit, sich sinngemäß auszudrücken. Ja, Ann ging noch weiter. Nach einer kurzen Erklärung des Stoffes durch die Lehrerin durften die Schülerinnen der Reihe nach Unterricht halten. Volksbräuche waren dazu besonders geeignet. Ferner wurden verschiedene Gebete und Schriftlesungen, besonders Passionstexte, aus dem Messbuch sinngemäß erarbeitet. Dazu begann der eigentliche Katechismusunterricht. Auf dieser Stufe waren am Jahresschluss große Repetitionen. Sie befähigten die Schülerinnen, in größeren Zusammenhängen zu denken und den Stoff gestaltend darzustellen. Lehrstoff der oberen Klassen war besonders auch Latein, zum Verstehen der Heiligen Messe und des Offiziums. Die Schülerinnen übten sich auch in Kunstschrift zum Lesen der Familiendokumente. Sogar altes Französisch lernten sie mit Sinn und Verstand. Anspruchsvolle grammatische und stilistische Übungen gehörten zum Pensum. Anns Grundsatz war: jeden Tag von jedem fordern, was es leisten kann, und nicht mehr und nicht weniger.
Ich gehe sicher nicht fehl, Schwester Ignatia Maria, wenn ich annehme, dass Ann ihren Schülerinnen vor allem auch eine religiöse und moralische Erziehung gegeben hat. Wie sah diese aus?
Ja, auf dieser Stufe begann tatsächlich der eigentliche moralische Unterricht. Freude an der Tugend und Furcht vor dem Laster. Sie lehrte sie, nach den Geboten Gottes zu leben und sich dabei am Evangelium zu orientieren. Dazu schulte sie sie in der Erfüllung der religiösen Pflichten und hielt sie von abergläubischem Tun ab. Die Schülerinnen lernten auf dieser Stufe auch in arabischen und römischen Ziffern lesen und rechnen. Das war wichtig für das Studium des Kalenders und der Daten der Feste. Es wurde ergänzt durch die geografischen und astronomischen Kenntnisse jener Zeit. Auch die Frauen aus dem Volk wurden religiös unterrichtet und erhielten die wichtigsten Fähigkeiten für den Alltag vermittelt. Die Schülerinnen aber konnten als Freifach Liebhaberarbeiten aus den Gepflogenheiten der höheren Stände wählen: Schneidern, feine Stickereien, Malen. Arme wurden unentgeltlich unterrichtet, Reiche mussten bezahlen. Als Endziel der Ausbildung erreichten sie durch die Zusammenfassung aller Lektionen in mündlichem und schriftlichem Rapport eine gute Schulung des Charakters. Die Schülerinnen waren so vorzüglich ausgebildet, dass einige eine Ausdrucksfähigkeit erreichten, die an Beredsamkeit grenzte. Dazu verhalfen auch die Theaterspiele, die sie den Anstand in der Welt spielend erlernen ließ.
Das ist ja ganz allerhand, was Sie uns da sagen, Schwester Maria Ignatia. Ich glaube nicht, dass sehr vielen Oberwalliserinnen und Oberwallisern die Person der Anne de Saintonge, ihrer Gründerin, so bekannt ist. Könnten wir vielleicht abschließend ein allgemeines Urteil, ein Gesamturteil haben?
Nun, ihre Erziehungsgrundsätze entsprachen den Bedürfnissen jener Zeit in vorbildlicher Weise. So sehr, dass auch die Reichen Zugang in ihre Schulen suchte. Diese Erziehungsgrundsätze sind heute noch aktuell. Das Gesamtziel ihrer Erziehung war die reife christliche Frau und Mutter. So hat Mutter Anna die wesentlichen Grundlagen der Erziehung auch für die Zukunft gelegt. Sie verdient unter die ersten Größen der pädagogischen Wissenschaft eingereiht zu werden und ist in pädagogischen Nachschlagewerken neben Pestalozzi und Montessori genannt. Religiös kommt ihre Bedeutung Franz von Sales für ihre Zeit nahe. Anne de Saintonge hat durch ihr Werk Tausende, ja Zehntausende von Frauen befähigt, zum Wohl der Kirche zu arbeiten und als Ferment in der Gesellschaft zu wirken. Ja, wirklich, kein Mensch ahnt, was Gott aus ihm machen könnte, wenn er sich ihm ganz überließe.
In diesem Sinne haben ja auch immer die Ursulinenschwestern im Kloster und Institut in Brieg gewirkt. Ich glaube, dass das Lebenswerk von Anne de Saintonge aus dieser Sicht nicht übersehen werden kann. Und unsere Sendung hat ja dazu beigetragen, hoffe ich, dass man es noch besser sieht. Ich möchte auch hoffen, dass viele Mädchen heute zugehört haben und von diesem Lebensbild der Anne de Saintonge und auch von ihren Idealen angetan sind. Ihnen, Schwester Maria Ignatia, danke ich herzlich, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrer täglichen Arbeit. Sie waren ja früher auch stark in der Lehrtätigkeit engagiert. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute heute, wo Sie schon im Ruhestand sind. Kommen Sie gut nach Brieg zurück und herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Kraft und Freude an Anne.
Zum Abschluss darf ich auf Ihren Vorschlag, Schwester Ignatia Maria, doch noch einmal etwas Musik spielen. Und zwar ist es weiterhin die Musik italienischer Meister. Thank you.
Mit der Mozart-Sinfonie kommen wir gegen den Schluss vom Kirchenmagazin. Es ist sehr wichtig und notwendig, dass wir für geistliche Berufe beten, besonders in der heutigen Zeit vom Priestermangel. Ich will es darum nicht unterlassen, einmal den ganzen Priester und ihre Mitarbeiter zu danken für alles, was sie das ganze Jahr in der Seelsorge leisten, zum Teil in grossen und in mehreren Pfarreien. Vor ein paar Jahren hat eine Kirchenzeitung in der CSFR-Diözese Budweis einen Dank an die Priester veröffentlicht für das, was sie während der Unterdrückungsjahr geleistet haben. Die eindrucksvollen Worte sprechen für sich und passen zum Teil auch hier in unsere Gegend. Es heisst da in einer grossen Überschrift: Unsere Priester, wir danken euch. Wir danken für freundliche Blicke, das Lächeln, den Händedruck, für die Messen in abgelegenen Kirchen, an Regentagen, bei Frost oder herbstlichen Nebeln. Wir danken für das Bestatten unserer Verstorbenen, für den Trost, für die Taufen der Kinder im Vertrauen auf Gott, für heimliche Unterweisung, das Hinführen zum Guten. Wir danken für das Verstehen der Jugend, ohne Ärgernis zu nehmen, für ihre Vorbereitung zum Empfang der Sakramente, für Hoffen wieder alle Hoffnung in Sturm- und Drangzeiten. Wir danken für Stunden bei Beichtstühlen kalter Kirchen, für weise Ratschläge, für aufrichtende Worte, für Hilfe, als wir Schiffbruch erlitten. Wir danken für den Beistand, als wir plötzlich vereinsamten und Menschen uns mieden. Da schenktet ihr uns Zeit, Unterstützung, Solidarität. Wir danken für die Krankenbesuche und das Brot des Lebens, für die erteilten Krankensalbungen in sterilen Krankenhäusern. Wir danken für die Erhaltung von Kirchen, Kapellen, Wegkreuzen, für zahllose Nächte der Bitten vor dem Tabernakel, aufgeopfert für uns, die der Herr euch anvertraute. Wir danken für das Verständnis, als wir so oft versagten, als wir uns nichts als Last und Ärgernis waren, für geduldiges Tragen des Alters und der Krankheiten. Wir danken für alles, was ihr im Verborgenen für uns getan habt, von dem nur Gott weiß. Wir danken für eure Begleitung in Zeiten großer Verluste und großer Gaben. Alles, was wir von euch und durch euch erfahren, was uns durch vergangene Jahrzehnte begleitete, legen wir heute als dankbares Geschenk vor unseren Herrn und Erlöser, die euch anvertrauten.